die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir haben das vorhin schon geübt, wenn es zu leise wird oder es mit mir durchgeht und ich viel zu schnell werde, dann bitte ich Sie mal kurz zu winken. Sie haben das vorhin schon hervorragend gemacht. Dann bemühe ich mich, es etwas anders hinzubekommen. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal stehen wir Predigende vor schwierigen Aufgaben. Da ist zum einen immer ein Thema des Sonntags, manchmal sagen wir das extra, manchmal ergibt es sich von selbst, so Weihnachten ist niemand überrascht, wenn es dann um Krippe und Geburt geht und Ostern, um Auferstehung und Pfingsten, um den Heiligen Geist, das weiß man. Wir haben es gerade schon gehört, wir haben heute den 11. Sonntag nach Trinitatis, da ergibt sich das nicht direkt, aber auch da hat jeder Sonntag ein Thema. Das klang auch schon in dem Wochenspruch an aus 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn Sie wissen wollen, was Demut ist, müssen Sie mal hinten reingehen, wo, also hinten in der Kirche, in diesen kleinen Raum da hinten. Dann, ich lerne da immer Demut. Ich komme da kaum rein in den Raum. Da muss man richtig runter. Aber in Demut macht mir keiner was vor, sagte mal ein Kollege. Und dann wird die Demut schon wieder zur Hochmut. Also es gibt so dieses Thema, gnädig, Gnade Gottes gilt ohne unsere Werke. Aber dann gibt es manchmal auch Themen, die werden vom Datum vorgegeben. So heute der 1. September 2019, genau 80 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf Polen und damit 80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, der Abermillionen von Menschen das Leben gekostet hat. Polen, Russen, auch Deutsche, Amerikaner, aber vor allem auch verbunden ist mit dem Völkermord an den Juden. Etwas, was uns, auch den Nachgeborenen, ein Stück weit mit in die DNA hineingegeben ist. Wir leben mit dieser unserer Geschichte und auch das ist an so einem Tag da. Und wie kriegt man das zusammen? Ich möchte heute Ihnen vielleicht etwas ungewöhnlich eine alternative Predigt zu meiner vorschlagen. Wir haben eine auf die Homepage gestellt. Also wenn Sie mal auf unsere Homepage gehen, die meisten am Internet, wer keins hat, kann auch irgendjemand anderen in der Bank nachher bitten, ey, kannst du mir das mal ausdrucken und geben. Eine Predigt von Katrin Ochsen. Sie war mal die Leiterin des EKD-Kompetenzzentrums für evangelische Predigtkultur und Uwe Bienstein, einem Publizisten, in hervorragender Weise, die den eigentlichen Predigttext für heute, also für das Thema des Sonntags, wäre Hiob 23, mit dem Kriegsbeginn 1. September zusammenbringt. Sprachlich hervorragend gemacht, mit vielen Informationen, schön zu lesen, macht Spaß, nur wird meiner Meinung nach dem Bibeltext nicht wirklich gerecht. Wir machen das oft so mit Bibeltext in der Predigt. Wir nehmen irgend so einen Begriff wie Dunkelheit und assoziieren und dann passiert etwas daraus. Ich bin darum diesem Weg nicht gefolgt. Also diese Predigt steht auch bei uns auf dem Internet zum Runterladen und Durchlesen. Ich möchte heute einen ganz anderen Weg gehen, um das Datum 80 Jahre nach Kriegsende, nach Kriegsbeginn, Entschuldigung, und die Predigt eines biblischen Textes zu verbinden. Und da bin ich bei meinem eigenen Bibellesen und Studieren und Nachdenken vor 2, 3 Wochen auf einen Bibeltext gestoßen, der mir plötzlich wieder vor Augen geführt hat, wie toll eigentlich unsere Bibel ist und wie aktuell, wie sehr sie genau ins Leben reinspricht. Und ich möchte Ihnen diese biblische Geschichte nun mit leichten Aktualisierungen auf die jüngere Vergangenheit und Gegenwart einfach erzählen. Ich habe auch eine Präsentation vorbereitet, die war auch schon fertig. Ich habe das Ganze meiner Frau einmal vorgestellt und die hat gesagt, das kriegt man nicht miteinander hin, den Bibeltext lesen und ein bisschen anders hören. Sie werden, wenn Sie ihn nachlesen, überrascht sein, wie viel ich einfach biblisch zitiert habe in meiner Erzählung, wo man gar nicht denkt, dass es so drinsteht. Eine wirklich fantastische Geschichte. Auch den Bibeltext, wenn Sie zu Hause so den Bibeltext nicht in der Bibel nachlesen, haben wir zum Download auf unserer Internetseite, also versoehnung.org und dann einfach auf Gottesdienst hindurchklicken, draufgestellt. Also ich erzähle Ihnen nun einfach diese Bibelgeschichte, sage nachher noch ein paar Sätze dazu und Ja, parallel lesen ist schwierig. Der Text steht, den ich erzähle, in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 23 bis 40. Wir machen also jetzt, liebe Schwestern und Brüder, eine kleine Zeitreise. Wir sind so im Beginn dessen, dass christliche Gemeinde entsteht, etwa so im Jahre 50, 51 nach Christi Geburt. Wir sind unterwegs mit dem Apostel Paulus, Apostel und Missionar. Er befindet sich auf seiner von uns sogenannten dritten Missionsreise. Und zurzeit wirkt er für 3 Jahre in Ephesus. Vielleicht haben Sie mal Ruinen von Ephesus gesehen oder so. Ephesus, das heißt, Paulus befindet sich in der damals drittgrößten Stadt des Weltreiches der Römer, des Imperium Romanum. Also wenn wir das so in heutigen Bildern fassen wollen, müssten wir sagen, er ist in New York oder London oder Tokio, Beijing, Paris, in deutschen Maßstäben vielleicht in Berlin, München oder Hamburg, vielleicht noch in Dresden, wohl nicht unbedingt in der Größe von Iserlohn. Ephesus, also die drittgrößte Stadt der damals bekannten Welt, ein Schmelztiegel, und das hieß vor allem auch Multikulti. Und wir können uns das gar nicht multikulturell genug vorstellen. Multikulturell, Multikulti ist ja kein Phänomen unserer Zeit, gerade im Imperium Romanum und in der hellenistischen Welt um Griechenland drumherum und diesen Metropolen war das gang und gäbe. Ephesus war, genau wie übrigens Korinth, wo auch eine der ersten Gemeinden entstanden ist, ein Verkehrs- und Wirtschaftsknotenpunkt. Wenn es einen Flughafen gegeben hätte, in Ephesus war einer der größten gewesen. Hätte es eine Börse gegeben, wäre sicherlich neben Frankfurt auch immer die Börse von Ephesus in den Nachrichten erwähnt worden. Und die Kursschwankungen. Religiös gab es in Ephesus nichts, was es nicht sonst gab. Leitkultur war, wenn es denn so etwas gibt, der Kult der Artemis. Artemis, nicht mehr ganz so bekannt, war aber eine der 12 großen Gottheiten des griechischen Olymp. Neben Zeus und so hat man schon öfter gehört. Also da war auch die Artemis, die war für Jagd und sowas zuständig. In Ephesus stand der große Tempel der Artemis. Und wir können uns das eigentlich gar nicht gewaltig genug vorstellen, wie das war. Der Artemis-Tempel in Ephesus gehörte zu den 7 antiken Weltwundern. So neben dem Koloss von Rhodos und so. Es gibt noch eins von den 7 antiken Weltwundern, die stehen. Das sind die Pyramiden von Gizeh, die man wieder ausgegraben hat. Die anderen sind leider weg. Aber das ist ein wirklich, also Touristenmagnet. Da zog man hin, wollte man mal gesehen haben. So wie Empire State Building oder Eiffelturm oder so. Also sehr bedeutend. Und in diesem Schmelztiegel war seit ein paar wenigen Jahren eine neue religiöse Richtung dazu gekommen. Die nannten sich der Weg oder der neue Weg oder auch Anhänger des Christus oder einfach Christen. Eine anfangs kleine Gruppe, eine Sondergruppe der jüdischen Gemeinde in der Synagoge, inzwischen aber schon mit eigenem Lehrhaus und vor allem mit immer mehr Anhängern in Ephesus und um Ephesus herum und mit einem immer größer werdenden Einfluss. Das an sich war ja noch nicht schlimm, aber je mehr Christen wurden, desto mehr merkte man auch im sonstigen Leben etwas davon, dass sie da waren, dass sich etwas veränderte, dass es einen Einfluss gab. Und vor allem merkte das ein Mann namens Demetrius. Demetrius war ein toller Handwerker, Silberschmied, vielleicht auch Goldschmied, wahrscheinlich eher so etwas wie der Zunftmeister oder der Handwerkskammerpräsident, einer, der schon etwas mehr Einfluss hatte bei den Menschen der Zunft. Und er bemerkt als erster, es gibt auf einmal gewisse Gewinneinbrüche bei uns. Der Zaster fließt nicht wie gewohnt, es geht ums Geld. Und zwar um das Geld der anderen. Und wie das zu uns kommt, in dem, was wir herstellen und verkaufen. Das waren kultische Gegenstände zum Hinstellen oder als Schmuck, Kettchen, Bilder, Figuren, Devotionalien nennt man das halt sowas. Ne? Also das wurde bisher gerne gekauft und war Grundbestand des Einkommens, Figuren der Artemis und so und auch als Anhänger, sehr hübsch. Aber auf einmal ging die Konjunkturkurve in diesem Sektor nach unten. Der Gewinn wurde knapper. Was macht dann jemand wie Demetrius? Zuerst eine Analyse, woran liegt's, und dann überlegen, was können wir dagegen tun. Also Demetrius entdeckt, da sind also diese Christen, die auf Paulus hören. Und der Paulus sagt, Demetrius, da wird es etwas vereinfacht dargestellt, der Paulus sagt, was man mit Händen gemacht hat, das sind keine Götter. Das kann man nicht anbeten. Oder noch deutlicher für Demetrius, was wir, die Silberschmiede und Goldschmiede in Ephesus, tun und womit wir unser Geld verdienen, hat eigentlich gar keinen Wert. Nun könnte man ja sagen, so ist das Business eben. Die Moden ändern sich, Angebot und Nachfrage regeln den Markt, da müssen wir durch, vielleicht müssen wir unsere Produktpalette überdenken und verändern, in Werbung investieren, umschulen, vielleicht müssen wir uns verändern. Aber nein, Demetrius hat eine bessere Idee. Er sagt sich, wir machen das Thema unseres Einkommens gar nicht so wichtig. Das Geld dürfen wir nicht so deutlich benennen. Da könnten die Menschen ja sagen, das ist eben euer Problem und wir sparen sogar noch dabei, wenn wir es nicht mehr kaufen müssen. Nein, wir verknüpfen es mit Urängsten um Identitätsverlust und Patriotismus. Versteht ihr, es geht ja, sagt Demetrius, eigentlich gar nicht um unser Gewerbe. Nein, auch der Tempel der großen Göttin Artemis, unserer Göttin Artemis in Ephesus, wird für nichts mehr geachtet werden. Und sie selbst, die Artemis, die verehrt wird in der ganzen Provinz hier und auf dem ganzen Erdkreis, wird ihrer Hoheit beraubt. Das ist jetzt einfach bibelzitiert, das ist jetzt gar nicht von mir. Also, das, was wir bisher kennen und gut finden, das verändert sich. Und wer oder was ist Ephesus dann denn eigentlich noch? Seid ihr nicht auch der Meinung, Ephesus first als guter Epheser? Soweit Demetrius. Also es geht um Wohlstand und Nationalismus. Und dafür brauchen wir einen guten Slogan. Man muss gar nicht viel machen, so ein bisschen zündeln und schon entsteht die Wut. Wir lesen dann in diesem Text bei Lukas von den Wutbürgern in Ephesus. Sie gerieten in Zorn, schreibt Lukas. Sie schrien jetzt nicht Ephesus den Ephesern. Und ob es ein Montag war, wissen wir auch nicht. Aber sie kamen zusammen, wurden zornig und schrien, groß ist die Artemis der Epheser! Groß ist die Artemis der Epheser! Groß ist die Artemis der Epheser! Und das geht schon in diese Richtung. Artemis war ja eigentlich für alle da, aber Ephesus first, Artemis own country. Wenn man laut genug ruft, wenn man den Funken an die richtige Lunte legt, dann kriegt man schon ein schönes Feuerchen hin. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und Paulus, der will hin und beschwichtigen und für Frieden sorgen, aber seine Freunde halten ihn ab. Dazu komme ich gleich noch. Erst einmal zurück zum Theater in Ephesus. Die Wutbürger strömen in das Theater von Ephesus. Übrigens 24.000 Menschen passten damals schon in diesen Sportpalast von Ephesus. Da war ganz schön was los. Das wäre eine tolle Kulisse für Leni Riefenstahl gewesen. Besonders schön an der Beschreibung von Lukas finde ich, und ich kann nur sagen, lesen Sie den Bibeltext mal nach. Es geht rund, so schreibt Lukas. Aber die meisten wussten gar nicht, worum es eigentlich ging. Und dennoch, sie schreien wie aus einem Munde. Fast 2 Stunden lang. Groß ist die Artemis der Epheser, groß, na, Sie kennen das schon. 2 Stunden lang, durchgängig, 24.000 Menschen, wie aus einem Munde. Dreimal einen Schritt zurück, um Schuldige hinzustellen und zu zeigen, worauf sich dann der Zorn der Wutbürger richten kann, werden 2 hingestellt. Lukas nennt sie in der Apostelgeschichte sogar mit Namen, das sind Gaius und Aristarch. Das waren die, die man gerade so zu fassen bekommen hatte. Paulus selber hatten sie nicht gekriegt. Gaius und Aristarch, die beiden, steht extra dabei, kommen aus Makedonien, also für Ephesus klar, aus dem Ausland. 2 Ausländer. Und das sind die Gefährten des Paulus, also auch noch Anhänger dieser anderen, eigentlich nicht nach Ephesus gehörenden Religion. Denn wir wissen ja, groß ist die Artemis der Epheser. Paulus selbst haben sie nicht bekommen, aber immerhin zwei Ausländer. Und die werden vorne hingestellt. Da könnt ihr mal sehen, solche Leute sind das. In einem Seitenblick wird dann noch erwähnt, es gibt auch noch andere Minderheiten in Ephesus, zum Beispiel die jüdische Gemeinde. Aber auch die merken, was los ist und waren in dem Theater vertreten. Bei ihnen macht sich die Angst breit. Jetzt im Moment geht es gegen die Christen, vielleicht sind wir die Nächsten. Kennt man ja, erst die eine Minderheit, dann die andere. Da müssen wir was unternehmen. Dann haben sie einen bei sich, Alexander heißt er, der kann gut reden, lass den was sagen. So vermutlich in die Richtung, wir haben nichts gegen Artemis oder das ist alles nicht so schlimm, unsere Minderheit tut euch doch nichts oder wir wissen nicht genau, was er sagen wollte, denn man lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Vielmehr wird genau dies zum Auslöser des zweistündigen Rufens, groß ist die Artemis der Epheser, 2 Stunden lang, wie aus einem Mund. Und wenn es erstmal gegen Minderheiten geht, dann oft nach und nach gegen alle. Oder zumindest immer mehr. Zumindest so lange, bis es meine eigene trifft. Nun tritt der Kanzler auf, wie es bei Luther übersetzt ist. Schreiber steht dort eigentlich. War es der Bürgermeister, war es der Leiter der Stadtverwaltung, vielleicht der Pressesprecher. Auf jeden Fall ein ganz kluger. Der bringt 5 Argumente, um den Topf wieder herunterzukochen. Er sagt zu der skandierenden Masse, diese 24.000 im Theater, ihr habt ja recht. Natürlich, Ephesus first. Niemand würde bestreiten, dass Ephesus und Artemis zusammengehören. Man muss die Anliegen ja immer aufnehmen von den Leuten. Und auch das Bildnis der Artemis, sagt er, ist besonders, das ist so vor allem für die Handwerker, keine Angst, euer Job bleibt erhalten. Und wenn das klar ist, sagt der Schreiber, der Pressesprecher, wer auch immer, wenn das klar ist, gibt es eigentlich keinen Grund, sich aufzuregen. Bleibt ruhig, Leute. 3. Grund, die beiden Ausländer, wir haben eigentlich nichts Rechtliches in der Hand, mit dem wir sie verklagen können. Und 4. wenn ihr denn was habt, dann geht doch den Rechtsweg. Wir sind doch hier in Ephesus ein Rechtsstaat. So können Sie sich dann einen Anwalt nehmen, Klage führen, eventuell sogar eine Volksversammlung einberufen. Und 5., wir müssen einfach aufpassen, dass die übergeordnete Provinzgemeinschaft, das war nicht die EU, sondern der römische Staat dort, aus diesem Aufruhr nicht etwas macht, was uns nachher schadet. Und so gelingt es, die Menge zu beruhigen. Und Paulus, der bleibt eigentlich ganz außen vor. Die Jünger, die christliche Gemeinde, auch einige wichtige Leute, einige Obere aus Ephesus, die mit dem christlichen Glauben sympathisieren, wollen ihn schützen. Soweit, liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte. Aber warum um alles in der Welt hat Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, diese Begebenheit mit aufgeführt? Weder Gott noch Jesus werden erwähnt. Auch Paulus kommt nur am Rande vor, kommt gar nicht zu Wort, keine Gemeinde wird gegründet, niemand kommt zum Glauben. Warum nur, Lukas, hast du uns das überliefert? Vielleicht würde er sagen, dafür habe ich 3 Gründe. 1. Passt genau auf, wenn sich finanzielle Interessen oder Unsicherheiten Einzelner mit Patriotismus oder Nationalismus verbinden, dann entsteht eine brisante, explosive Mischung der vermeintlichen Mehrheit gegen Minderheiten. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Glauben zu tun. Selbst wenn man sich auf Artemis beruft in Ephesus, selbst wenn die Mehrheit mal christliche sein sollten, christlicher Glaube ist grundsätzlich nicht national, sondern international. Christus ist für unsere Schuld und für die der ganzen Welt gestorben und nicht mehr für unsere als für die der ganzen Welt. Christen denken immer international. 2. Der christliche Glaube und die christliche Gemeinde ersetzen nicht das öffentliche Rechtssystem. Es gibt kein christliches Rechtssystem, das das staatliche ersetzen könnte. Es gibt keinen christlichen Staat. Vielmehr dürfen Christen in dem öffentlichen System die Liebe Gottes leben und verkündigen, den neuen Weg leben und weitersagen, auch mal Salz in der Suppe sein, ja, das sollen sie sogar, doch. Aber sie müssen hier gar nichts selbst tun, denn 3. setzt Gott sich selbst durch, wenn er denn wirklich Gott ist, auch in Ephesus. auch im Iran, vielleicht sogar in den USA, vielleicht auch bei uns. Paulus, du musst jetzt gar nicht ins Theater von Ephesus. Wir, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen Gott nicht verteidigen. Das macht er schon selbst. Wir sind keine Krieger für Jesus, keine christlichen Gotteskrieger. So etwas gibt es nach Gottes Willen nicht. Wenn die Sache mit Jesus stimmt und darauf verwette ich mein Leben, dann setzt er sich zu seiner Zeit selbst durch. Wir müssen, brauchen, sollen nur das tun, was wir bei Jesus und Paulus beobachten können. Verkündigen, heilen und lehren. Evangelium verkündigen, das heißt einfach weitersagen, was wir lieben. Nicht nur im Gottesdienst, auch im Alltag. Gott spricht uns aus Glauben gerecht. Heilen, das heißt etwas erlebbar machen von der uns von Gott versprochenen neuen Welt, in der es kein Leid, kein Geschrei, keinen Hass gibt und die allen Menschen gilt. Nächstenliebe üben. Und lehren, das heißt Menschen helfen, die Liebe Gottes zu verstehen und zu leben. Als etwas Weltumspannendes, Internationales. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, auch als all unsere Vernunft, der wird dann unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Und bevor ich jetzt Amen sage, möchte ich noch hinweisen auf das nächste Lied. Wir haben es vorhin schon mal geübt. Und ich habe dieses Lied ausgesucht, nicht wegen der ersten Strophe, die wir vorhin auch geübt haben. Die habe ich nur dabei, dass man nochmal an der Melodie sich langhangeln kann, sondern wegen der dritten Strophe, das ist die zweite, die wir gleich singen. Das ist meiner Meinung nach eine der schönsten Strophen, die wir im ganzen evangelischen Gesangbuch haben und die etwas von der Gelassenheit des Glaubens deutlich macht, dass Gott sich selber durchsetzt, dass er trägt, dass er uns hilft. Also achten Sie besonders auf die Strophe 3, die zweite, die wir gleich singen. Jetzt das Lied 281. Amen.